Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Moin, ihr Lieben. Ich bin Maria und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Faktensammlers. Nachdem wir uns letztes Mal mit dem Thema Enzyme beschäftigt haben, die ja die unsichtbaren Stars der Bioökonomie sind, werden wir in diesem kleinen Mikrobereich bleiben und in die Welt der Mikroorganismen eintauchen und gucken, was diese kleinen Superhelden so alles drauf haben. Ich hatte euch ja auch versprochen, dass wir eine neue Kategorie haben. Ich werde an dieser Stelle noch nicht sagen, was es ist. Das werdet ihr erst am Ende erfahren von Josephine aus dem Faktensammler-Team. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Was gibt es Neues in der Welt der Bioökonomie? Zwei Neuigkeiten habe ich für euch. Falls ihr euch ein bisschen langweilt oder auch gerade in Quarantäne seid, dann könnt ihr euch einmal dem Escape Game widmen. Jeder hat ja vielleicht schon mal vom Escape Room gehört. Ein Raum, in dem man Rätsel lösen muss, um wieder rauszukommen. Das gibt es nun für den Bereich Bioökonomie auch. Und zwar heißt das Bioeconomy Now. Und das mobile Escape Game wurde vom Haus der Wissenschaft Braunschweig und Wissenschaft im Dialog entwickelt. Hier schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle von Geheimagenten oder Agentinnen und lösen unter Zeitdruck eben Rätsel und Aufgaben aus dem Bereich der Bioökonomie, um die Gesellschaft eines fiktiven Planeten auf Bioökonomie umzustellen. Also, wer Lust auf ein bisschen Rätseln hat und Aufgaben lösen und gleichzeitig etwas aus dem Bereich Bioökonomie erfahren möchte, der kann auf die Seite www.bioeconomy-now.de gehen oder auch gucken auf der Seite, wo dieses mobile Escape Game bundesweit eingesetzt wird. Als zweites habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch, und zwar den Bioökonomie-Podcast, das ist Bioökonomie, von der Uni Hohenheim. Ihre aktuelle Folge dreht sich um das Thema Phosphatrecycling. Auch ganz spannend. Und zwar werden nämlich knapp 2 Millionen Tonnen trockener Klärschlamm jährlich in Deutschland allein aus kommunalen Kläranlagen entsorgt. Und dieser enthält zwar lebensnotwendiges Phosphat, aber das Problem ist, dass er eher unbrauchbar ist. In dem Podcast wird aber erklärt, wie man den Kläranlagenabfall nutzbar machen kann. Günstig und schadstofffrei. Also hört auch mal rein unter www.uni-hohenheim.de/podcast. Das ist Bioökonomie neu. Und wie immer bin ich noch weiter gespannt, was für euch Bioökonomie bedeutet. Also schickt mir einfach eine Sprachnachricht oder eben einen Text an faktensammler@uni-greifswald.de. Dann will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und mit euch in die Welt der Mikroorganismen abtauchen. Diese Mikroorganismen, auch Mikroben genannt, sind ja mikroskopisch kleine Lebewesen, wie beispielsweise Bakterien, Pilze oder Einzeller. Und auch wenn man sie mit unserem bloßen Auge nicht sehen kann, so bilden sie doch den größten Teil der Biomasse auf unserer Erde. Und dabei sind sie wahre Überlebenskünstler, die wirklich die unterschiedlichsten Lebensräume erobert haben. Aber das verraten euch alles die Mikrobiologinnen Dr. Mia Maria Bengsten, Dr. Stefanie Markert und Professor Tim Uhrig der Universität Greifswald. Viel Spaß!
Was sind Mikroorganismen? Also wenn sich das jemand gar nicht vorstellen kann, also ich jetzt manchmal frage, was sind Viren oder sind Viren auch Mikroorganismen?
Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Organismen, wofür man ein Mikroskop braucht, um sie zu studieren.
Das ist eine Definition per Größe?
Ja, zuallererst ist das eine Definition per Größe. Ja.
Welche Definition könnte man noch anwenden? Also es kommt darauf an, wie man sie einschätzt.
Es gibt eine phylogenetische Definition beispielsweise. Viele Gruppen von Mikroorganismen sind verwandt miteinander. Bakterien beispielsweise. Also es gibt so gut wie kein Bakterium, welches man mit dem bloßen Auge sehen kann, und die sind eigentlich alles Mikroorganismen.
Genau, also wenn man jetzt nicht nur auf die Größe schaut, sondern eben auch sagt, es sind Organismen, die aus einzelnen Zellen bestehen. Das ist, trifft für die meisten zu, aber für die Viren zum Beispiel nicht. Ne, weil die jetzt nicht eigenständig leben, sondern in Wirtszellen reingehen müssen.
Dann haben wir noch eine dritte. Vielleicht?
Ja, ne, das wollte ich eigentlich auch sagen. Dass, also es gibt ja Einzelle und Mehrzelle, und die meisten Mikroorganismen sind Einzelle. Und es gibt auch einige kleine Tiere zum Beispiel, die aus mehreren Zellen bestehen, wobei sie ganz klein sind, mikroskopisch, aber sonst sind die meisten Mikroorganismen Einzelle.
Warum werden die denn als super klein, kann man sich jetzt vorstellen, aber als Superhelden bezeichnet?
Super kleine Superhelden ist ein Begriff, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil diese Mikroben so viele verschiedene Fähigkeiten besitzen.
Genau, wir finden sie in fast allen Lebensräumen, wo sonst fast keiner existieren kann. Also nicht nur im Boden, Wasser, Luft, sondern auch extreme Lebensräume wie also Tiefsee, heiße Quellen, im Eis, in Salzseen, in sauren Seen, mit Sauerstoff, ohne Sauerstoff. Die sind extrem flexibel.
Macht sich das nicht auch sehr speziell sozusagen? Also man kann ja aus der Tiefsee jetzt keinen rausoperieren und sagen, okay, jetzt bist du an Land, machst du deine Eigenschaften auch?
Nee, die sind dann immer sehr, sehr angepasst an ihre speziellen Lebensräume und können sich halt auch extrem gut anpassen.
Inwiefern spielen die Mikroorganismen in unserem täglichen, also in unserem Alltagsgeschehen, eine große Rolle?
Naja, wenn man sich vorstellt, dass Mikroorganismen überall sind, ne, auf jeder Oberfläche, auf jedem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze, dann ist eigentlich nicht die Frage, wo spielen sie eine Rolle, sondern wo spielen sie keine Rolle, weil sie sind einfach überall. Und natürlich die klassischen Beispiele sind, sie entscheiden darüber, ob jemand krank oder gesund ist. Denn wir sind von Bakterien oder Mikroben bedeckt und die machen uns erstmal gesund. Ohne sie könnten wir nicht leben. Aber wenn das aus dem Gleichgewicht kommt und Krankheitserreger die Überhand nehmen, dann werden wir krank. Das wäre so das klassische Beispiel.
Da schließt sich die Frage an. Also gibt es gute oder schlechte Mikroben? Kann man das so einteilen oder wie würden Sie das?
Also aus der Perspektive der Mikroorganismen natürlich nicht. Ne? Und ja, gut, in dem Fall, wenn jemand krank wird, aus der Menschenperspektive ist es natürlich schlecht, aber es ist tatsächlich dann kein schlechter Mikroorganismus, sondern es ist das Gleichgewicht, was aus dem Gleichgewicht ist.
Gibt es sogenannte oder vielleicht in dieser Einteilung schlechte, die in anderen Orten eine sehr gute Funktion erfüllen? Also kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Das ist oftmals kontextabhängig, in welcher Umgebung die Organismen sind. Beispielsweise ist Staphylococcus aureus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, der ein Kommensaler, also ein Organismus ist, der auf uns vorkommt, auf den allermeisten Individuen, und eigentlich keine schlechten Eigenschaften in einem gesunden Patienten hat. Aber wenn jemand beispielsweise ein geschwächtes Immunsystem hat, dann kann der Mikroorganismus auch ein Pathogener werden.
Was Tim schon angesprochen hatte, diese Abbauleistungen, Bakterien oder Mikroorganismen sind ja in der Lage, allerlei Substanzen abzubauen. Das nutzen wir zum Beispiel, das ist wichtig einfach für alles, damit all der Müll, den wir produzieren, am Ende wieder irgendwann in den Kreislauf zurückgeführt wird. Aber die Kehrseite davon ist es eben, dass Sachen, Lebensmittel zum Beispiel, schlecht werden können.
In welchen Bereichen die Mikroorganismen eine Rolle spielen, dazu möchte ich noch ein bisschen ausführen, dass unsere menschliche Kultur ganz eng verwoben ist mit den Leistungen von Mikroorganismen. Beispielsweise die Herstellung von Brot, Sauerteig. Das ist etwas, was Mikroben für uns machen, diese Ansäuerung. Das sind Hefen und Bakterien, die in dem Teig vorkommen. Also solche Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, die sind, ohne dass es die Menschheit wusste zu diesem Zeitpunkt, auf Mikroorganismen basierend. Bierbrauen, die ganzen Alkoholiker. All das ist Leistung von Mikroorganismen. Wenn man eine Salami herstellt oder Kaffee oder Schokolade, überall dort sind Aktivitäten von Mikroorganismen gefragt, beziehungsweise am Werk, die eine Reifung dieser Lebensmittel machen und die dadurch erst für uns so zu solchen Genüssen eigentlich machen.
Also schließen auch vielleicht nicht so gut verwertbare Lebensmittel auch in höherwertige Produkte, die uns zugutekommen.
Das ist richtig.
Wissen wir schon alles über Mikroorganismen?
Nee, wir wissen gar nicht alles über Mikroorganismen. Also wir wissen schon einiges, aber vieles, wie mit Sauerteig zum Beispiel, da wissen wir das nur aus Zufall. Also die Leute haben Sauerteig seit tausenden Jahren benutzt, um Brot zu backen, aber das ist ja aus Zufall passiert, dass irgendwann ist ein Teig ein bisschen älter geworden. Und so ist es, finde ich, mit vielen Anwendungen von Mikroorganismen, dass wir wissen nicht vieles, aber wir verwenden es trotzdem, das Wenige, was wir wissen. Und da sehe ich ganz großes Potenzial, dass man mit mehr Wissen auch ganz andere Anwendungen von Mikroorganismen vielleicht finden könnten.
Wo ist da vielleicht eine Anwendung bei Ihnen in der Arbeit?
Ja, also ich arbeite viel mit marinen Ökosystemen, zum Beispiel Seegraswiesen. Die sind teilweise bedroht. Und ich hoffe, dass man in der Zukunft vielleicht die Mikrobiomen, also die Mikroorganismen, die mit Seegras ganz eng zusammenleben, dass man die verwenden könnte, um Seegras gesünder zu machen, sodass es sich wieder etablieren könnte oder so etwas. Aber da sind wir weit entfernt, um Seegras Mikroorganismen oder Mikrobiome gut genug zu verstehen, sodass wir sie verändern könnten oder so. Da wissen wir noch nicht vieles.
Wissen Sie in Ihrem Bereich schon alles über Mikroorganismen?
Nee, auf keinen Fall, sonst könnten wir ja aufhören. Nee, also man schätzt, dass tatsächlich bis zu 99% aller existierenden Bakterienarten noch nicht näher bekannt oder beschrieben sind. Und tatsächlich ist es ja wie bei vielen Dingen, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man noch nicht weiß. In unserem Fall ist es so, ich interessiere mich vor allen Dingen für Symbionten, die mit Röhrenwürmern zusammenleben oder in diesen Würmern drinnen leben. Und da ist das Besondere, dass das quasi eine Monokultur dieser Bakterien ist. Und das ist natürlich die spannende Frage, wie funktioniert das? Wie schließt er aus, dass andere Bakterien dort reinkommen? Und das sind ja ganz wichtige Grundprinzipien, die auch für das Zusammenleben von Menschen mit ihren Mikroben wichtig sind.
Wir wissen in der Tat noch sehr wenig über Mikroorganismen. Da sind wir uns alle drei, glaube ich, einig, dass die Mikrobiologie, das Studium von Mikroben in uns, auf uns, aber insbesondere auch in der Umwelt, das ist eine der spannendsten Wissenschaften des 21. Jahrhunderts. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Also da haben wir vielleicht ein paar Prozent, dass der Mikroorganismen kennen wir überhaupt, und über die Interaktionen und die Funktionen, die diese Mikroorganismen haben in der Umwelt, für Ökosysteme, für den menschlichen Körper, für den tierischen Körper, für die Pflanze, das Pflanzenmikrobiom beispielsweise, da wissen wir noch ganz, ganz wenig drüber. Und das zunutze zu machen, es ist, glaube ich, auch einer der Fernziele, die uns auch etwas mit antreibt.
Wir haben schon ein Interview auch geführt, da ging es um Enzyme und alles Mögliche, dass das man hier natürlich irgendwie nutzen kann, um eine Wertschöpfungskette hier zu schaffen und so. Wie ist das mit den Mikroorganismen? Also in dem Bereich, wo sehen Sie da vielleicht Anwendungsweise, wo passiert das schon? Also auch in der Region.
Algen in Verbindung mit Mikroben, das ist eben eine dieser potenziellen Anwendungen. Und da kommen wir zu diesen Enzymen, die da wichtig sind, weil Algen, die haben eine ganze Reihe an hervorragenden Eigenschaften, die schon länger bekannt sind, also, und die werden ja auch schon genutzt für Kosmetik, für die Pharmaindustrie, für Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Was sie aber auch haben, sind ganz wertvolle Zucker, also Polysaccharide, also jetzt nicht Zucker, nicht zu verwechseln mit Haushaltszucker, sondern die Bestandteile, aus denen die zum großen Teil bestehen. Das sind sehr komplexe Polymere. Und diese Zucker haben auch interessante Eigenschaften. Die werden zum Beispiel unter anderem auch schon genutzt als Verdickungsmittel, Carragen, was in Joghurt drin ist, oder Alginat, was in der Pharmaindustrie schon verwendet wird. Aber darüber hinaus könnte man diese Zucker auch noch für viele andere Dinge nutzen. Und hier kommen jetzt diese Enzyme ins Spiel. Dadurch, dass diese Zucker, diese Polymere so komplex sind, braucht man da ganz spezielle Enzyme, um die zu zerteilen in ihre Einzelbestandteile, wenn man das möchte. Und das können eben Bakterien, hochspezialisierte Bakterien, die meistens nicht ein einzelnes Bakterium, also das sind bis zu 100 Enzyme, die man braucht, um einen einzelnen solchen Zuckerpolymer zu zerlegen. Das macht dann meistens nicht ein einzelnes Bakterium alleine, sondern die arbeiten dann zusammen, so im Team, also in der Natur, wenn so eine große Algenblüte ist, wo ganz viel Biomasse produziert wird von den Algen im Frühjahr, wenn es sehr nährstoffreich wird, dann kommen gleich im Anschluss die Bakterien und bauen das eben wieder ab. Und da kann man sich was abschauen. Das ist einfach dann für die Bioökonomie interessant.
Wenn wir gar nicht da wären, würde das ja alles so laufen. Wir nehmen ja ganz viel raus. Also insofern ist Bioökonomie da, denke ich, das große Stichwort. Wie können uns diese kleinen Mikroorganismen dabei helfen?
Na, vor allen Dingen, wir nehmen ja nicht nur viel raus, sondern wir geben ja auch viel rein. Und da können sie uns vor allen Dingen helfen, indem sie quasi den Schaden, den wir anrichten, vielleicht wieder begrenzen. Das ist so ein Thema. Aber zum anderen ist es auch wichtig, dass wir uns überlegen, und deswegen diese Bioökonomie, wie wir Wirtschaft in eine Richtung kriegen, dass sie im Einklang ist mit der Natur und dass wir nachhaltig wirtschaften. Also das ist für mich, worum es dabei geht. Und dass man Prozesse so gestaltet, dass sie am Ende nicht mehr schaden als nützen. Oder dass man nicht nur primär sieht, was kommt da raus und dass es möglichst schnell und möglichst billig ist, sondern dass man zum Beispiel auf Mikroorganismen zurückgreift, deren natürliche Kompetenz es sowieso schon ist, zum Beispiel Sachen abzubauen.
Was ist Ihr Lieblingsorganismus?
Ja, also ich mag Diatomeen sehr gerne. Die sind kleine Algen, die auch so Einzeller sind und ein bisschen so bräunlich von der Farbe. Und die Diatomeen, also sie sehen aus wie kleine Kunstwerke oft im Mikroskop. Die sind wirklich hübsch und schön. Und die sind auch gewaltig produktiv. Sie sind verantwortlich für diese Algenblüten, die im Frühjahr passieren, und das sind nicht die schlimmen Algenblüten, die man sonst kennt aus der Ostsee so spät im Sommer, sondern das sind die Algenblüten, die ganz natürlich jedes Frühjahr passieren, und sie schaffen eine ganz große Biomasse für kleine Tiere und Fische im Meer. Und das sind meistens die Diatomeen.
Haben Sie einen Liebling unter den Mikroorganismen?
Ja, ich habe eine Lieblingsgruppe. Das ist, das sind die Schwesterchen und Brüderchen der Bakterien, die sogenannten Archaeen. Die kennt man eigentlich erst seit wenigen Jahrzehnten. Vor 40 Jahren wurden die zum ersten Mal beschrieben. Das zeigt auch ein bisschen, wie wenig wir über Mikroben eigentlich heutzutage immer noch wissen. Und diese Archaeen, die sind beispielsweise wichtig aus ökologischer Perspektive, weil das die wichtigste Gruppe ist, die das Treibhausgas Methan bildet beispielsweise. Oder auch von der positiven Seite betrachtet, das Erdgas in den Biogasanlagen produziert. Das sind die einzigen, die signifikante Mengen an Methan produzieren können. Und die sind aus Perspektive der Bioökonomie natürlich in den Biogasanlagen von großer Wichtigkeit. Und wir studieren besonders eine Gruppe dieser Mikroorganismen, die man erst vor weniger als 10 Jahren wirklich entdeckt hat. Wir versuchen besser zu verstehen, wie die denn das Methan bilden, was die Faktoren sind, die das Leben und den Metabolismus der Organismen beeinflussen.
In weniger als 4 Tagen so eine Flasche klein kriegen, was viel länger dauert in der Natur sozusagen, wäre das eine Möglichkeit, also den Abbau, unseren Abfall wieder wegzukriegen?
Ich habe noch nicht davon gehört, dass Mikroorganismen das tatsächlich in so einer Geschwindigkeit können, sollen oder jemals hinkriegen, wie wir produzieren. Also darauf dürften wir uns nicht verlassen. Das wäre, glaube ich, nicht gut.
Wenn man so ein Ziel hätte, also wenn man irgendwo sehen würde, ach Mensch, vielleicht klappt es doch, wäre das was Lohnenswertes, dann würden wir die einfach ins Meer raussetzen und die würden unseren ganzen Mist erstmal, die ganzen Mikroplastik vor allem.
Ja, das ist ein großes Problem, ne? Aber ich denke, das lösen wir nicht damit, dass wir jetzt da gentechnisch veränderte Mikroorganismen darauf loslassen. So verlockend das vielleicht auch klingt, aber da man nicht abschätzen kann, was die dann sonst noch alles drauf haben, ist das zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal viel zu riskant.
Wie groß ist überhaupt die Gefahr, dass wenn man Mikroben verändert, dass die sich selbstständig machen? Gibt es sowas? Hat man da vor allem, gibt es in der Wissenschaft sowas, dass man sagt, na, da müssen wir gucken?
Man ist ja sehr vorsichtig damit, ne? Und es kommt natürlich völlig darauf an, was man da verändert, ne? In wie welchem Umfang da man irgendwas verändert. Ich glaube, im Allgemeinen ist man da immer lieber ein bisschen vorsichtiger als vielleicht nötig, aber es besteht keine Gefahr, so wie die Regelungen bei uns derzeit sind. Ich gehe von aus, dass die größte Mehrheit der Wissenschaftler da auch sehr verantwortungsbewusst mit umgeht.
Meine Perspektive dazu ist eher, dass wir versuchen sollten, die natürlichen Mikrobengemeinschaften, die es in der Umwelt oder in einem Ökosystem gibt, dass wir versuchen sollten, diese besser zu verstehen und die Eigenschaften darin besser zu verstehen, um diese Gemeinschaften, die ja durchaus einige Fähigkeiten bereits besitzen, wie beispielsweise den Abbau von Ölbestandteilen, wenn es eine Ölkatastrophe gibt, oder eben auch natürliche Mikroorganismen gibt, die, wo man jetzt die ersten gefunden hat, die PET abbauen könnten oder das Potenzial haben, auch wenn das nur sehr klein ist, dass man diese versucht besser zu verstehen und die Bedingungen in der Umwelt für diese dann besser zu machen, um diese Abbaukapazitäten zu fördern.
Haben Sie da so einen Rat vielleicht an die Wirtschaft?
Naja.
Oder gerade irgendwie auch eine Entscheidung, wo Sie denken, es geht jetzt ein bisschen in die falsche Richtung?
Na, wir haben ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo alle so ein bisschen kürzer getreten haben, gesehen, wie gut es der Natur eigentlich tut, wenn weniger Verkehr auf den Straßen ist, weniger geflogen wird und so weiter. Vielleicht wäre es einfach schön, wenn man davon ein bisschen was mitnehmen kann und gerade das Problem mit dem Klimawandel ernster nimmt und dabei im Hinterkopf behält, dass auch für den Klimawandel helfen uns die Mikroben, indem sie, dazu kann Tim gleich noch was sagen, da ihre unglaublichen Superheldenfähigkeiten zu beitragen, den zu begrenzen. Aber wir müssen sie unterstützen. Ne? Also das ist die Botschaft. Und da kommen wir wieder zu dieser mikrobiellen Kompetenz, was die Politik oder die Wirtschaft machen sollte, wäre fördern, dass mehr Bewusstsein für diese mikrobiellen also für die Kompetenzen der Mikroben in der Bevölkerung ankommt und dann eben auch bei jedem einzelnen Unternehmen ankommt und bei allen, die solche Entscheidungen treffen, die am Ende uns alle beeinflussen.
Ja, zum Thema Mikroorganismen und Klimawandel forschen wir in meiner Gruppe auch tatsächlich an einigen Fragestellungen. Und auch da ist es, wie Steffi gerade gesagt hat, in der Gesellschaft, am Beispiel der Permafrostböden, vielleicht kann man das ein bisschen beleuchten. Es wird wärmer in der Arktis, die Permafrostböden tauen auf und dann wird kommuniziert, dass aus diesen Permafrostböden mehr Treibhausgase in die Atmosphäre emittieren. Und da fehlt aber ein ganz wichtiger Aspekt dabei, nämlich dass diese Treibhausgase aus den Permafrostböden emittieren durch die Aktivität von Mikroorganismen. Das sind die Mikroben in den Böden, die den organischen Kohlenstoff umsetzen und in Form von CO2 und Methan in die Atmosphäre abgeben. Die Mikroben sind in der Diskussion nicht sehr präsent. Und das ist sehr schade und da fehlt Kompetenz dazu. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht eine Gruppe von Organismen, die das Treibhausgas Methan nicht produzieren, sondern die fressen das. Die ernähren sich von Methan. Und da gibt es eine spezielle Gruppe, die weltweit in Böden vorkommt. Und die eine recht signifikante Senke des Treibhausgases Methan sind, die nämlich das Methan aus der Atmosphäre heraussaugen durch ihre metabolische Aktivität. Die ernähren sich also von diesen paar Millionstel Spuren von Methan, die es in der Atmosphäre gibt. Und diese Organismen sind in Böden sehr präsent und werden aber beeinflusst durch die Art und Weise, wie wir unsere Böden bewirtschaften beispielsweise. Wir haben in einer Studie, die wir hoffentlich bald publizieren, zeigen können, dass die Organismen in einem Waldboden größeres Potenzial haben, das Methan aus der Atmosphäre rauszusaugen, als wenn das ein Grasland, ein Grünlandboden ist. Und im Grünland beispielsweise tut die Art und Weise, wie wir diese Böden nutzen, die Intensität dieser Grünlandnutzung, die macht nochmal einen Faktor darauf aus. Und je intensiver wir diese Böden benutzen, desto weniger stark ist diese Methansenke beispielsweise. Also das sind zusätzliche positive Aspekte der Mikroorganismen im Rahmen von Klimawandeldiskussionen, die in der Gesellschaft nicht bekannt sind beispielsweise. Und das wollen wir versuchen zu verändern.
Da würde ich jetzt als Zuhörer, der ich hier gerade bin, sagen, ja Mensch, dann bringen wir doch diese Mikroben dort rein, in die Permafrostböden, die langsam auftauchen. Und dann ist das Problem noch gelöst.
Ja, so einfach ist es wieder nicht, sondern diese Organismen sind ja schon in den Böden drinnen, aber die tun natürlich nicht genug heraussaugen. Also verglichen mit dem CO2, was freigesetzt wird durch die aerobe Aktivität der Mikroben in den Böden, ist das sehr klein natürlich, dieser Ansatz. Und vielleicht zu diesem Ausbringen als Aspekt nochmal angemerkt. Wir haben einen recht, vielleicht ingenieurswissenschaftlichen Ansatz, wie wir mit unserer Natur, mit der Natur da draußen umgehen. Und das ist etwas, was durchaus problematisch sein kann. Wir bringen Organismen aus. Wir geben die da dazu und hoffentlich passiert dann das, was wir hoffen, dass die Organismen tun. Aber das hat ja in den allermeisten Fällen, wenn man Organismen in Ökosysteme hineingegeben hat, bisher nicht wirklich gut funktioniert. Sondern das, was Frau Bengtsson und auch Frau Markert schon angesprochen haben, ist, dass wir eigentlich diese Systeme besser verstehen müssen, um die Fähigkeit der Organismen, die in dem System eh schon drin sind, zu verbessern und zu fördern. Das ist eigentlich ein Ansatz, den wir als Ökologen, als mikrobielle Ökologen versuchen auch umzusetzen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen.
Ist das der Ansatz für Bioökonomie ganz persönlich für Sie?
Ein Ansatz, der wichtig ist. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Wir sind zusammen mit vielen sehr talentierten Kollegen hier in Greifswald und Rostock in einem Schwerpunkt, wo es um die Erforschung von Mooren geht und die Effekte, die Wiedervernässung der vorher einmal trockengelegten Moore auf diese Böden hat. Und dazu muss man wissen, dass aus den trockengelegten Mooren, die also im letzten Jahrhundert, in den letzten ein, zwei Jahrhunderten eben entwässert wurden hier, um darauf Landwirtschaft zu betreiben, da kommen gigantische Mengen an Treibhausgasen heraus, CO2 insbesondere. Dieser ganze Moorboden, der wird nach oxidiert, der organische Kohlenstoff, der da drin ist, und geht in der Form von CO2 in die Atmosphäre. Und eine Idee bzw. eine Herangehensweise, wie man das stoppt, ist, dass man diese Moorböden wieder vernässt, Wasser drauf gibt und damit die Abbauprozesse sehr effektiv stoppt. Dadurch bleibt der organische Kohlenstoff im Boden und weniger CO2 geht in die Atmosphäre. Umgekehrt fördert diese Wiedervernässung die Aktivität von anaeroben Mikroorganismen, wie beispielsweise meine Lieblinge, die methanogenen Archaeen, die also das Treibhausgas Methan bilden. Aber nicht unter allen Bedingungen, sondern unter manchen Bedingungen, insbesondere wenn Salz dazugegeben wird, dann fördert man damit die Aktivität von anderen Mikroorganismen, die die Aktivität der Methanbildender wiederum unterdrücken. Das ist diese ökologische Interaktion in den Bodenmikrobiomen, die wir besser verstehen müssen, um sie dann auch nutzen zu können für unser persönliches Wohlbefinden, nämlich das Stoppen der Treibhausgasemissionen.
Ja, welche Vision gibt es da?
Also für mich, meine Vision wäre, dass man wirklich diese Gemeinschaften von Mikroorganismen besser versteht. Also wie Herr Ulrich schon ein bisschen erwähnt hat. Da gibt es ja ganz viele Mikroorganismen, die zusammenleben in der Umwelt, die ganz tolle Sachen zusammen machen, wo wir wenig davon verstehen. Und ob man diese Funktionen, diese Gemeinschaften dann für uns nutzen könnte, das wäre ganz spannend, finde ich.
Ja, und ich finde, also um überhaupt das Potenzial von Bioökonomie richtig nutzen zu können, müsste man als ersten Schritt erstmal überhaupt das Bewusstsein dafür, wie allgegenwärtig und wichtig Mikroben sind, in der Bevölkerung stark vergrößern, also wirklich eine mikrobielle Kompetenz in Anführungsstrichen schaffen. Da hatten kürzlich eine Gruppe renommierter Mikrobiologen aus aller Welt einen spannenden Artikel dazu veröffentlicht, wo sie festgestellt haben, dass im Gegensatz zu allen anderen alltagsrelevanten Themen, über die auch nicht Spezialisten Bescheid wissen, wie zum Beispiel Finanzen, Gesundheit, Transport, es bei der Mikrobiologie ganz erheblich mangelt an Wissen. Also wie wir ja vorhin schon besprochen haben, die spielen überall eine Rolle in unserem Alltag. Also wir kommen da gar nicht dran vorbei, aber trotzdem ist es wenigen Leuten bewusst. Und das, dafür wollen wir uns so ein bisschen einsetzen, verstärkt auch in der Zukunft. Und das war auch die Idee von diesem Artikel. Dass das mehr in die Bildung mit einfließt, schon bei Kindern und aber auch Erwachsenen und am Ende auch in Entscheidungen, die für die Gesellschaft getroffen werden. Als ein Beispiel kann ich jetzt mal noch dazu sagen, wenn uns zum Beispiel bewusst gewesen wäre, wie schlecht Plastik abbaubar ist am Ende, dann hätte man vielleicht, wenn man bedacht hätte, okay, alles, was wir produzieren, müssen am Ende irgendwo Mikroben wieder abbauen. Und das können sie nicht, also sie können ja fast alles, aber das nun dann eben doch nicht so gut. Dann hätte man da vielleicht gegengesteuert früher, bevor wir dieses Plastikmüllproblem hätten.
Wir können ja gleich anfangen in der Aufklärung. Was ist denn der spannendste Fakt? Also was sollte man, oder wo denken Sie, dass die meisten Leute es nicht wissen, obwohl es wahnsinnig interessant ist?
Oh, da gibt es mehrere spannende Fakten. Also unter anderem auf den Menschen wieder bezogen, dass wir an der Zellzahl gemessen, ja, zu 50% aus Bakterien oder Mikroben bestehen.
Was ist Ihr spannendster Fakt? Also wo sagen Sie, das müssen Leute eigentlich wissen, bevor sie darüber reden?
Auch eine Zahl, glaube ich. Und die haben wir heute früh mit unserem Sohn kurz besprochen. Das wäre 10 hoch 30. Das waren Quintillionen. Das ist die Anzahl der mikrobiellen Zellen auf unserem Planeten. Eine Quintillion Mikroben.
Sind das schon so viele Sternsysteme in unserer Galaxie oder noch mehr?
Das sind viel mehr Sterne. 10 hoch 6 mal mehr Sterne, als es im Universum gibt.
Ich finde es ganz spannend, dass alles von Leben, was wir sehen können, also Bäume, uns Menschen, Tiere, alles ist eigentlich eine direkte Folge von Symbiose zwischen Mikroorganismen. Alles ist dadurch entstanden. Also die Pflanzen sind eine Symbiose zwischen Eukaryotenzellen und Cyanobakterien und wir sind auch eine Symbiose zwischen Eukaryoten und kleine Bakterien, die Mitochondrien, und also alles, was wir sehen können, sind von Mikroorganismen entstanden.
Das heißt also, unsere Körper bestehen auch aus Symbiosen von Mikroorganismen, die dann gesagt haben, du guckst, du hörst, du musst schmecken, dass wir keine Gifte aufnehmen. Kann man das so verstehen?
Symbiosen sind überall und sie waren immer da. Ganz am Anfang gab es Symbiosen, die dazu geführt haben, dass wir sind, was wir sind heute. Und jetzt gibt es auch Symbiosen in unserem Körper, zum Beispiel unser Mikrobiom im Darm, die ganz wichtig für uns sind, um dass wir gesund sind und so. Also da gibt es Symbiosen auf mehrere Ebenen.
Ohne sie wären wir nicht da, ja, kann man so sagen. Ja, also Bakterien oder Mikroben gibt es schon wesentlich länger, als es Menschen gibt. Also kurz nachdem die Erde entstanden ist, sind schon die Mikroorganismen entstanden.
Vielleicht auch aus dem Weltall gekommen? Es gibt also Theorien, dass ein Komet, wo Mikroorganismen hergebracht hat?
Könnte sein, ja.
Sie sagten, dass die Hälfte unserer Körperzellen Mikroben sind. Wenn ich jetzt so die ganze Sagrotanwerbe sehe und alles Mögliche, man soll sich sein Gesicht 3-4 Mal desinfizieren, die Hände desinfizieren, wie verrückt, gut, klar, wegen der Viren sehe ich das ein, aber was denken Sie darüber? Klar, putzen ja, aber diesen Waschzwang, der in der Gesellschaft steht, der nicht so ein bisschen gegen den Gedanken von Mikrobiologie?
Ja, absolut. Das ist eins dieser Missverständnisse, was eben auch ein bisschen aufgeklärt werden muss. Also Mikroben sind nicht böse, sondern wir brauchen die und deswegen muss ein gesundes Verhältnis, einen gesunden Umgang damit finden. Also natürlich muss man sich waschen und wir haben den hygienischen Standards, die wir haben inzwischen, auch viel zu verdanken, aber man darf es nicht übertreiben. Also man muss schon immer noch bedenken, dass wenn man Antibiotika nimmt, man eben nicht nur die Bösen, sondern auch die Guten umbringt, wenn man sich übermäßig desinfiziert oder eben zu viel putzt. Auch unsere Wohnung hat ein Mikrobiom, also ein Film aus Mikroben auf allen Oberflächen, der gesund ist, solange wir gesund sind, und aber wenn er fehlt, uns eben auch krank machen kann.
Das war nun unsere dritte Folge des Faktensammlers. Vielen Dank an die drei Mikrobiologinnen, Dr. Stefanie Markert, Dr. Mia Maria Bengsten und Professor Tim Uhrig, die uns in die Welt der Mikroorganismen mitgenommen haben. Wir haben vor allem gehört, dass es noch eine ganze Menge zu entdecken und zu erforschen gibt bei den Mikroorganismen. Diese kleinen Superhelden, die sich einfach überall befinden. Wenn ihr euch die Folge nochmal anhören möchtet oder auch unsere anderen Folgen hören wollt, dann geht einfach auf www.uni-greifswald.de/Faktensammler oder einfach auf den bekannten Podcast-Portalen. Nun sind wir zwar am Ende unserer Folge angelangt, doch bevor ich mich verabschiede, haben wir noch die Auflösung unserer neuen Kategorie. Das habe ich euch ja versprochen. Und zwar haben wir die neue Kategorie, den Lesetipp. Und den stellt euch Josefina aus dem Faktensammlerteam vor. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Hiermit verabschiede ich mich. Und wie gesagt, ich freue mich auf eure Nachrichten, wie ihr die Folge fandet oder was Bio-Ökonomie für euch bedeutet. Schreibt mir einfach. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Maria. Wir hören uns.
Ich sitze jetzt hier am neuen Campus beim Klinikum bei Frau Markert, die uns jetzt einen Text vorstellt, den sie besonders spannend findet, was das Thema betrifft.
Es geht um einen Artikel, der hieß im Original The Urgent Need for Microbiology Literacy in Society, also auf Deutsch die dringende Notwendigkeit für mikrobielle Bildung in unserer Gesellschaft. Und dieser Text ist ein Artikel von Ken Timmis und 31 weiteren internationalen Autoren, Mikrobiologen. Und es lohnt sich, den zu lesen, denn es geht in diesem Artikel darum, warum wir in der Gesellschaft mehr Wissen über Mikrobiologie und mikrobiologische Prozesse und Mikroben brauchen. Der Grund dafür ist ganz einfach, Mikroben sind allgegenwärtig und unersetzlich und wir brauchen sie und wir können nicht ohne sie. Und es ist ganz wichtig zu wissen, was sie tun und was sie nicht tun, um einfach mit ihnen vernünftig zusammenzuleben. Und wenn wir das wissen, dann können wir eben dieses Wissen über mikrobiologische Prozesse auch einfließen lassen in unsere Entscheidungen, die wir als Gesellschaft regional, national, aber auch global treffen. Und in dem Artikel wird ganz schön zusammengefasst, warum das wichtig ist, warum das sogar wirklich ein Schulfach sein sollte, solche mikrobiologische Kompetenz oder Bildung. Und was die Autoren hier vorschlagen, ist, dass also aus diesen Gründen, damit wir sowas in Zukunft besser machen können, was in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen ist, dass also nicht nur einige Spezialisten, Mikrobiologen, dieses Wissen haben und damit aber nicht irgendwie gehört werden, sondern dass es ganz breit in der Bevölkerung verankert wird, dass direkt schon wirklich im Kindergarten angefangen werden müsste, diese Bildung, diese Kompetenz zu verankern, dass man also quasi schon so wie Kinder ein Teddybär zu Hause sitzen haben, dass sie sich auch unter Bakterien oder eben Mikroben was vorstellen können. Es gibt sogar schon Plüschmikroben, das mal ganz am Rande, aber die sind noch nicht sehr verbreitet, aber könnte ja vielleicht noch mehr werden. Genau, und deswegen finde ich, ist das ein ganz wichtiger Artikel, der sich lohnt, mal nachzulesen.
Super, vielen Dank. Das heißt also, beim nächsten Geburtstag gerne mal ein Plüschtier in Mikrobenform vielleicht verschenken an den Nachwuchs und alle Erwachsenen dürfen sich jetzt gerne mal diesen Text zu Gemüte führen.